Willkommen zu dieser Lektion über die Bibel. Dies ist die erste von zwei Lektionen, die euch wirklich herausfordern wird und uns helfen wird, diese Brille abzusetzen, die uns helfen wird, in das Leben hineinzukommen, weil wir es in der Bibel lesen und zu verstehen, zu sehen, was die Bibel wirklich ist und was die Bibel wirklich sagt und wie wir sie verstehen müssen. Und zu wissen, wer Gott ist. Heute werden wir darüber sprechen, was wirklich interessant ist. Wir schauen uns die Pharisäer an, wie sie die Schriften hatten. Sie waren studiert, sie haben die Schriften gelesen, jeden Tag. Sie warteten auf den Messias und als er zu ihnen kam und vor ihnen stand, konnten sie ihn nicht sehen. Da waren sie blind. Und eins ihrer Probleme war, sie nahmen die Mücke aus der Suppe, aber das Kamel verschluckten sie. Und wenn wir die Pharisäer angeschaut haben, dann werden wir auch sehen, dass die Bibel in sich selber kein ewiges Leben hat, sondern die Bibel gibt Zeugnis von Jesus, damit wir von ihm das Leben bekommen. Und das ist der Unterschied zwischen den Pharisäern und den ersten Jüngern. Sie lebten dieses Leben. Sie gingen mit Jesus. Und weil sie mit Jesus gingen, konnten sie mit Autorität sprechen, mit Kühnheit. Sie waren nicht gebildet, sie waren ganz einfache Menschen, so wie du und ich, und trotzdem sprachen sie mit Kühnheit. Und sie wussten, worüber sie sprachen, denn sie sind mit Jesus unterwegs gewesen. Und dann werden wir uns anschauen, was es mit den Kapiteln und den Versen in der Bibel auf sich hat. Und das werden wir auch nächstes Mal sehen, dass Kapitel und Verse die Bibel zerstört haben, so wie wir es kennen. Also ich hoffe, diese Lektion wird euch herausfordern und ihr werdet es lieben. Gott segne euch. Hallo, willkommen zu dieser Lektion, wo ich über die Bibel sprechen werde, wo wir uns Kapitel und Verse in der Bibel anschauen werden und wie die Bibel irgendwie zerstört worden ist. Und wir lesen es irgendwie auf eine falsche Art und Weise. Wir lesen die Bibel irgendwie nicht richtig. Worüber ich heute sprechen möchte, ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich bis jetzt gebracht habe. Diese Lektion wird einige von euch herausfordern, aber sie wird auch viele Leute freisetzen, wenn es um diese religiöse Brille geht und wie wir die Bibel lesen. Ich war in Südafrika, war nicht dort, ich war woanders, aber ich traf ein Ehepaar und sie waren Pastoren seit vielen Jahren. Und ich erinnere mich, die Frau sagte eines Tages zu mir: Torben, wie kann ich mein ganzes Leben lang in der Gemeinde sein? Und wenn ich die Pionierschule angeschaut habe, sehe ich so viel Wahrheit da drin, aber das habe ich so noch nie gehört. Und ich sage so, ja, wie kann das sein, dass Leute ihr Leben lang in der Gemeinde sind und Gottesdienst nach Gottesdienst, Predigt nach Predigt hören und trotzdem das Leben nicht wirklich haben? Einer der Gründe dafür ist, was ich heute hier erklären werde. Und ein Grund, warum die Pionierschule so viele Leben verändert hat, sind die Gründe, die ich heute nennen werde. Und das ist so ein bisschen mein Geheimnis, was mir geholfen hat, um mich persönlich freizusetzen, um die Bibel zu verstehen und ohne die Brille zu lesen, die religiöse Brille, sodass wir das Leben haben können, wie wir es in der Bibel lesen, in der Apostelgeschichte. Also ich bete jetzt noch. Gott, ich danke dir für alles, was du tust, für dein Leben und danke, dass wir diese Bewegung jetzt auf der ganzen Welt sehen und dass Leben verändert werden. Jesus, wir lieben dich, wir wollen dir gehorsam sein und wir wollen dein Wort wirklich kennen. Komm und öffne unsere Augen und Ohren und mach uns frei und lass mich das teilen, was du willst, dass ich sage. Amen. Okay, wir schauen uns jetzt verschiedene Dinge an. Die Bibel ist ein wirklich aufregendes Buch, wo 66 Autoren, 66 Bücher, 40 Autoren, 3 Kontinente, 3 Sprachen und über 1600 Jahre alt. Aber bevor wir uns die Bibel genauer anschauen, schauen wir uns die religiösen Menschen an und dann den Unterschied zwischen den religiösen Pharisäern und den ersten Gläubigen, den Jüngern. Also hier habe ich jetzt einen Zettel, da steht drauf, die Lehrer des Gesetzes und die Pharisäer. Wir haben die Lehrer des Gesetzes. Und als Jesus hier auf der Erde herumgelaufen ist, sprach er mit Menschen. Und eins von den Dingen, die er den Pharisäern sagte, war nicht immer nur das, was wir so besonders nett finden. Denn Jesus war ziemlich radikal gegenüber den religiösen Leuten. Wir lesen das im Matthäus 23. Eins, was er zu diesen Leuten sagte, war: Ihr führt die Leute, aber ihr seid blind. Es ist wirklich ein Problem, wenn man blind ist und ein Führer ist. Deswegen habe ich geschrieben, religiöse Leute. Denn auch heute gibt es solche Leute, die andere führen wollen und blind sind. Dann sagt er, denk nach über einen Mann, der eine Mücke aussiebt aus seinem Getränk, aber ein Kamel verschluckt. Was meint Jesus damit? Was meint er, wenn er von einem Mann spricht, der eine Mücke aussiebt, aber dann ein Kamel verschluckt? Das Problem der Pharisäer war, sie gingen in das kleine Detail des Buchstabens und sie nahmen es raus und sagten, ah, das ist falsch. Also schauten sie die kleinen Details an, aber was sie vergaßen, war das große Bild. Und das ist oft das Problem bei vielen Leuten heute, das werden wir später noch sehen. Denn was wir oft tun, wir gehen hier hinein in die Bibel und dann schauen wir uns die kleinen Details an und dann werden wir blind, denn wir fokussieren uns so sehr auf dieses kleine Detail als das ganze große Bild. Und das ist ein großes Problem, nicht nur für die Pharisäer, sondern auch für die Leute heute. Das werdet ihr später sehen. Er sagte auch, ihr seid Heuchler, ihr Pharisäer, denn ihr schließt das Tor zum Königreich Gottes zu. Ihr selber geht nicht hinein und ihr haltet die auf, die versuchen hineinzukommen. Und darüber habe ich oft nachgedacht, wie Jesus mit den religiösen Leuten umgegangen ist. Denn ich habe gesehen, auch heute gibt es viele religiöse Menschen, die andere daran hindern, in das Königreich Gottes hineinzukommen. Ich habe hier einen Freund, der vor ein paar Jahren getauft wurde. Er wurde freigesetzt und seine Geschichte war, er suchte Gott. Und eines Tages kam er zu diesem Verständnis, er las in der Bibel und er verstand, er muss auf seinen eigenen Glauben hin getauft werden. Was hat er also gemacht? Er ging zu einem lutherischen, evangelischen Pastor und sagte, ich brauche die Taufe, ich muss getauft werden. Und der lutherische Pastor sagte, aber bist du als Baby getauft? Er sagte, ja. Dann sagt der Pastor, ja, dann ist alles, was du brauchst, schon passiert. Und das ist das Königreich Gottes den Menschen verschließen. Die Leute kommen nicht selber hinein und diese religiösen Leute kommen nicht selber hinein und verhindern auch die anderen, da hineinzukommen. Was war das Problem mit den Pharisäern? Also wir lesen, sie waren blind. Wir lesen, dass sie ins kleinste Detail hineingingen, sodass sie nicht das große Bild sehen konnten. Und wir sehen, dass sie verhinderten, dass Leute ins Königreich Gottes kamen. Aber was war wirklich das Problem? Jesus sagt, ihr sucht in den Schriften, denn in ihnen denkt ihr, habt ihr das ewige Leben. Und ja, die Schriften zeugen von mir, aber ihr seid nicht willig, zu mir zu kommen, um das Leben zu haben. Also sagt Jesus zu ihnen, ihr sucht in den Schriften, ihr untersucht sie sehr sorgfältig, weil ihr glaubt, da ist ewiges Leben in ihnen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. In diesem Buch ist nicht einfach ewiges Leben. Dieses Buch zeugt von Jesus, dass wir zu ihm kommen können, um das Leben zu bekommen. Aber es gibt Leute, die suchen und den Buchstaben angucken, auf eine Art und Weise, dass sie blind werden. Sie versuchen eine kleine Wahrheit da drin, und wenn die Wahrheit in Person als Jesus vor ihnen steht, dann sehen sie ihn nicht. Also es ist wie bei den Juden, die suchten den Messias, sie warteten auf ihn, um sie zu retten. Aber als dieser Messias Jesus dann vor ihnen stand, haben sie ihn nicht gesehen. Sie waren blind, sie haben ihn nicht erkannt. Und das ist, was heute auch passieren kann. Wenn wir einfach nur das Wort den Leuten bringen, ohne das Leben Jesus, dann passiert dasselbe. Und dann kann man sich da selber drin verrennen. Aber da komme ich später noch zu. Aber hier sehen wir das Problem mit den Pharisäern. Und dann schauen wir uns die ersten Christen an, die ersten Jünger. Habe ich geschrieben, sie gingen mit Jesus. Das haben sie getan. Ihr könnt über die in der Apostelgeschichte 4 lesen, wie die Jünger einen lahmen Mann geheilt haben. Also waren hier Petrus und Johannes vor dieser Kirche, dieser Synagoge. Und dann lesen wir da in Apostelgeschichte 4,13, als die jüdischen Leiter die Kühnheit von Petrus und Johannes sahen und herausfanden, dass sie ungebildete und normale Menschen waren, waren sie erstaunt und realisierten, dass sie mit Jesus unterwegs gewesen waren. Das Erste, was wir hier sehen, als die jüdischen Leiter Führer, die Apostel sahen, da sahen sie, da war ein Unterschied. Jesus sprach mit Kühnheit und Autorität. Nicht, weil er einfach laut sprach, sondern er wusste, worüber er redete. Er sprach mit einer Kühnheit. Er war also anders als die religiösen Leiter. Und dasselbe sehen wir bei den Jüngern. Sie sahen, dass diese Jünger mit einer Autorität sprachen. Und es hat sie erstaunt. Denn sie wussten, diese Leute, die waren ungebildet. Und ganz normale Menschen. Sie hatten nicht irgendwie 7 Jahre Studium an der Universität. Sie waren nicht auf einer Bibelschule und haben darüber studiert. Sie waren ungebildete Männer, Menschen. Aber was passierte? Die Wahrheit war, sie waren mit Jesus zusammen gewesen. Und das ist, wo die Dinge passieren. Da wachsen wir, wenn wir mit Jesus zusammen sind. Denn das Wort Gottes gibt Zeugnis von Jesus, sodass wir zu ihm, zum Leben selber kommen können. Und diese Leute, die mit Autorität sprechen, die wissen, wovon sie reden, sind nicht immer diese Leute, die auf der Universität waren oder auf der Bibelschule und jahrelang Theologie studiert haben, sondern es sind die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, so wie die ersten Jünger. Und sie waren wirklich erstaunt, weil sie sahen, wie der lahme Mann, der da vor der Tür saß, geheilt worden war. Und wenn wir über das Lehren sprechen, diese Leute, die da lehren, diese Leute, im Vergleich dazu, also jetzt die Jünger wieder, waren ungebildet, das heißt nicht studiert, aber sie kannten trotzdem das Wort. Wer hat sie gelehrt? Natürlich Jesus. Aber wir haben auch den Heiligen Geist, der uns lehrt. Und im Johannesbrief lesen wir die Salbung, und er meint damit den Heiligen Geist, die ihr empfangen habt, bleibt in euch. Und dann sagt er etwas Interessantes, und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung lehrt, so bleibt in ihm. Denn so wisst ihr, niemand müsste euch lehren. Im alten Bund brauchten sie Leute, die gelehrt haben. So damit sie jemanden hatten, der ihnen sagen konnte, was sie tun sollten. Aber jetzt leben wir im neuen Bund und den Heiligen Geist, und er ist unser Lehrer und er lehrt uns. Und ich möchte sagen, ihr kriegt so viel mehr daraus, als wenn man sieben Jahre lang mit Jesus unterwegs ist und auf den Heiligen Geist hört, als sieben Jahre Bibelschule, wo man nur den Buchstaben anschaut. Man kann also jahrelang auf der theologischen Universität sein und trotzdem nicht Jesus finden. Da gibt es viele Beispiele von heute, und das gab es auch damals. Also wenn wir über die Bibel sprechen, dann geht es nicht um das Wort und den Buchstaben, sondern um das Leben. Es geht darum, zu Jesus zu kommen. Und wir können die Bibel nicht wirklich verstehen, wenn wir nicht von Neuem geboren sind. Und das sagt Jesus zu Nikodemus. Jesus sagt zu Nikodemus im Johannes 3, ich sage dir die Wahrheit, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann kannst du nicht das Reich Gottes sehen. Und Nikodemus war ein Lehrer, ein Schriftgelehrter. Er war Pharisäer und Lehrer. Er kannte also die Schrift. Und wenn wir jetzt jemanden nehmen wollen, der die Bibel kennt, dann würden wir ihn nehmen, den Nikodemus. Dann würden alle, wenn man das fragen würde, sagen, hier der Nikodemus. Der kennt die Schrift. Und Jesus sprach ihn denn, traf ihn denn und sagte zu ihm, du kommst nicht in das Reich Gottes hinein. Das sagte zu diesem Bibellehrer. Du kannst es nicht verstehen und nicht sehen, wenn du nicht von Neuem geboren worden bist. Und Nikodemus hat das nicht verstanden und er hat dann gesagt, wie kann das sein? Und Jesus hat ihm dann geantwortet, du bist Israels Lehrer und du weißt es nicht. Und nein, Nikodemus hat es nicht verstanden. Denn die Bibel ist auch geistlich. Wir müssen verstehen, dass das Wort auch Leben ist. Du kannst das Wort nicht verstehen mit einer fleischlichen Gesinnung. Du kannst es nicht verstehen, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Es ist wie so ein Schleier vor deinen Augen. Du siehst den Buchstaben, aber du verstehst nicht den Geist dahinter. Und Paulus sagt darüber etwas in dem Korintherbrief. Also wenn wir über den falschen Prophet reden, da gab es so einen falschen Propheten, und Paulus spricht darüber und sagt, ich werde bald zu euch kommen, wenn der Herr es zulässt, und ich werde dann herausfinden, nicht nur, wer diese arroganten Leute sind, die da reden, sondern auch zeigen, welche Kraft sie haben. Denn das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern aus Kraft. Also als Paulus nach Korinth kam, dann wollte er das Leben sehen, nicht nur die Worte. Denn es ist so leicht, einfach Worte zu haben und Theologie, aber keine Frucht, kein Leben. Und dann schreibt er weiter und sagt später, jetzt haben wir nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen, was uns von Gott gegeben worden ist. Diese Dinge, die wir sprechen, die wir sagen, also wir sprechen auch, aber nicht in Worten oder menschlicher Weisheit, sondern mit dem Heiligen Geist, der uns lehrt. So können wir geistliche Dinge erklären den geistlichen Menschen. Also wir gebrauchen Worte, ich rede, ich spreche jetzt, aber nicht menschliche Worte, die man einfach lernt, wo man in einer Universität ist, sondern durch das, was der Heilige Geist uns lehrt. Da ist ein Unterschied. Also ich werde da noch weitermachen und später darauf zurückkommen, denn ich möchte jetzt noch sagen, ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir den Leuten nur das Wort zeigen und nicht Jesus zeigen. Die Leute müssen erst Jesus treffen, bevor sie das Wort verstehen können. Sie müssen ihn erfahren, bevor sie sein Wort verstehen können. Denn wenn du nur mit dem Wort anfängst, dann liest du es, aber es ist wie, du verstehst es nicht. Aber wenn du Jesus erfährst, persönlich, das Leben Jesu erfährst und das Leben hast, und dann das Wort liest, dann kommt es zusammen und dann explodiert es. Denn dann merkst du, dass das Wort Leben ist. Ich habe ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe hier geschrieben, triff Jesus und dann lies sein Wort. Wenn ich mein altes Leben anschaue, wie viel wusste ich vom Wort Gottes? Ich wusste absolut nichts. Ich war damals mit einem Freund und da lag eine Bibel auf seinem Bett und ich war so, hey Tommy, du hast eine Bibel? Was machst du denn damit? Bist du verrückt? Was ist das denn hier? Und er sagte mir viele Sachen. Er erzählte mir von Jesus und was er erfahren hat und am Anfang dachte ich, er ist verrückt, denn ich habe es nicht verstanden. Und dann sagte er, Jesus kommt zurück und er sprach über den Tag des Gerichts, wenn Jesus zurückkommt. Also ging ich nach Hause und ich dachte, Tag des Gerichts, Jesus kommt zurück und ich hatte natürlich Angst davor. Dann dachte ich so, oh, Gerichtstag. Und zu Hause fand ich dann bei meinen Eltern irgendwie eine Bibel und ich nahm so die Bibel, Gerichtstag, Jesus kommt zurück. Ich will darüber lesen in der Bibel. Also öffnete ich so meine Bibel und ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie so eine Art Inhaltsverzeichnis. Vielleicht kann man da so Gerichtstag lesen. Und Altes Testament habe ich dann da gesehen. Gerichtstag, Jesus kommt zurück. Ah, Richter, das Buch der Richter. Gerichtstag, ja. Da können wir vielleicht über den Gerichtstag lesen, im Buch der Richter. Und dann ging ich also dahin in das Buch der Richter und wollte was über Jesus lesen. Und wir wissen, dass wir nicht viel im Richter über Jesus finden und über seine Wiederkunft im Buch der Richter. Das zeigt also nur, wie wenig ich über die Bibel wusste. Ich kannte nicht das Alte Testament und nicht das Neue. Aber was passierte? Ich traf Jesus. Der Heilige Geist kam und hat mein Leben verändert. Und dann habe ich das Leben wirklich erfahren. Das Erste, was ich erlebt habe, ich fuhr mit meinem Fahrrad und ich merkte, hey, irgendwas war passiert. Was ist mit mir passiert? Und ich hatte vorher immer Angst gehabt zu sterben und plötzlich merkte ich so, ich hatte immer diese Angst, Torben, du stirbst eines Tages. Und jetzt plötzlich merkte ich so, als mir dieser Gedanke, als ich das wieder dachte, ich hatte keine Angst mehr davor zu sterben, denn die war weg. Ich spürte es in meinem Körper. Die Angst war weg. Und später las ich in der Bibel zu Hause, hier, Angst vor dem Tod, dass Jesus gekommen ist, um die zu befreien, die wie Sklaven ihr ganzes Leben lang durch die Angst vor dem Tod gebunden waren. Und als ich das las, war ich so, ja, das steht hier, das habe ich erfahren. Ich hatte immer Angst zu sterben und dann las ich es in der Bibel und ich war frei von dieser Angst und es wurde für mich so real. Denn ich wusste jetzt, dass die Bibel nicht nur ein Buch war, denn was ich erfahren hatte, habe ich hier jetzt gelesen. Was mir auch noch passiert ist, vorher, wenn ich zu Gott gebetet hatte, war so wie eine dicke Mauer zwischen Gott und mir. Aber als ich Buße getan hatte und den Heiligen Geist empfangen hatte, war das so, als wenn Gott plötzlich da war. Da war diese Mauer weg. Und dann las ich dies. Es ist eure Sünde, die euch von Gott trennt. Eure Sünden trennen euch von eurem Gott, sodass er nicht auf euch hört. Und das hatte ich erfahren, denn diese Sünden waren weggenommen, so waren diese Mauer zwischen Gott und mir jetzt weg. Und ich konnte ihn jetzt kennen. Und das war für mich so stark. Und das Nächste, was ich dann erfuhr, ich konnte nicht mehr weiter sündigen. Wenn ich Dinge tun wollte, die ich früher gemacht hatte, die Sünde waren, konnte ich die nicht mehr tun. Niemand musste mir sagen, Torb, du darfst dies nicht mehr und das nicht mehr tun, sondern ich wusste, diese Dinge waren falsch, hat mir niemand gesagt und ich habe sie nicht in der Bibel gelesen, sondern ich war von neuem geboren. Und deswegen konnte ich nicht mehr sündigen. Ich spürte es in mir, in meinem Leib, in meinem Körper. Ich spürte das Leben. Der Heilige Geist hat es in mir vollbracht. Und dann, wenn ich die Schrift las, keiner, der aus Gott geboren worden ist, sündigt. Denn Gottes Samen bleibt in ihm. Tatsächlich, er kann nicht weiter sündigen, denn er wurde von Gott geboren. Als ich das las, ja, das ist, was bei mir passiert. Das ist, was ich erfahren habe. Das ist das Leben. Aber jetzt haben wir viele, viele Leute, die dieselben Bibelstellen lesen, und das studieren und das versuchen in ihrem Leben irgendwie zu sehen und machen Theologie draus, aber sie haben noch nie das Leben Jesu erfahren. Und die Bibel sagt, sie ist ein lebendiges Buch. Also, lass es so rum sagen. Die Bibel in sich selber hat kein Leben, ewiges Leben. Aber sie spricht von Leuten, die Jesus erfahren haben, und sie zeugt von Jesus. Ich möchte euch herausfordern. Ich möchte ein Beispiel machen. Die ersten Christen, die ersten Jünger, sie hatten keine Bibel. Die hatten kein Buch, was sich Bibel nannte. Die hatten nicht mal alle das Alte Testament. Ja, die hatten so große Schriftrollen und haben sie auch gelesen. Aber sie sind nicht mit diesen großen Schriftrollen unterm Arm so durch die Gegend gelaufen, als er unterwegs war. Paulus hatte auch nicht so ein kleines Buch, wo das Neue Testament war. Denn es gab zu der Zeit noch kein Neues Testament. Das war noch gar nicht geschrieben. Also die frühe Gemeinde hatte nicht die Bibel, so wie wir sie heute haben. Und das ist die Tatsache. Und das vergessen wir manchmal. Aber wie konnten sie dann überleben? Durch den Heiligen Geist, der sie lehrte. Bei dem Heiligen Geist, der sie von der Wahrheit überzeugte. So, ich habe erfahren, ich habe dieses und dieses hier erfahren. Gott hat es gesprochen. Und dann habe ich es gelesen und es wurde bestätigt. Und es ist für mich eine Herausforderung. Aber ich sage, das ist die Wahrheit. Und wir brauchen mehr vom Heiligen Geist wieder. Wir haben heute den Vater, den Sohn und die Heilige Schrift. Aber in der ersten Gemeinde hatten sie den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und wir müssen verstehen, dass die Bibel auf Jesus hinweisen soll, sodass wir zu ihm kommen können, um das Leben zu haben. Ich glaube, wir verlieren uns in der Bibel, weil wir nicht wissen, wie wir die Bibel lesen müssen. Also noch ein Beispiel. Es gibt Leute, die denken, dass Frauen, wenn sie beten, ihren Kopf bedecken sollen, denn das steht ja im Korintherbrief. Ich glaube das nicht. Glaubst du es nicht? Aber Paulus sagt das im Korintherbrief. Das ist eben der Fehler, den wir machen. Paulus hat nicht den Korintherbrief an dich oder mich geschrieben. Er schrieb ihn an die Gemeinde in Korinth. Also er handelte in diesem Brief an die Korinther mit Themen, die die Gemeinde in Korinth betraf. Und da geht es auch um kulturelle Dinge. Und um die Bibel zu verstehen, müssen wir auch den Hintergrund, die Geschichte, die dahinter steckt, verstehen. Es gibt 1. und 2. Korintherbrief, aber es ist eigentlich der 3. und der 4., denn es gibt eigentlich 4, aber wir haben nur 2 davon gefunden. Aber wir haben nur einen Teil davon. Also als Paulus diese Briefe schrieb, schrieb er diese Briefe als Antwort auf Briefe, die er erhalten hatte. Also Paulus hat dort geantwortet auf ein Thema, was die Korinther ihm geschrieben haben. Also wenn wir in einem Lexikon nachschauen über die Geschichte von Korinth und die Gemeinde dort damals, dann können wir herausfinden, dass das Problem bei den Korinthern war, dass es jüdische Christen gab und griechische Christen gab. Und die jüdische Kultur, die Tradition, sagte, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit waren, einen Schleier tragen sollten und hinten in der Gemeinde sitzen sollten. Aber bei den griechischen Christen gab es diese Tradition nicht. Und es gab nicht die gleichen Themen, also waren sie da mehr freier. Und dann haben sie also einen Streit darüber entfacht. Also Paulus kam zu diesen Leuten in diesem Moment, also nach Korinth, und sagt, mach dies und mach das. Oder er sagt, Gott sagt, mach dies und das. Aber wenn Gott es zu ihnen sagt, heißt nicht, dass Gott es jedem sagt. Denn das mussten sie tun, um Frieden zu finden. Also ihr müsst verstehen, im Galaterbrief schreibt Paulus, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann nützt euch Christus nichts. Aber in der Apostelgeschichte 16 beschneidet Paulus selber den Timotheus, denn sein Vater war ein Grieche. Warum sagt er in dem einen Brief, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann ist euch Christus nichts nütze, und an einem anderen Ort beschneidet er selber seine Leute? Weil bei den Galatern haben sie sich aus den falschen Gründen beschneiden lassen, um das Gesetz zu halten. Und in der anderen Stelle haben sie das gemacht, um Menschen zu erreichen. Paulus sagt, ich bin jedem jedes, ich bin jedem alles. Dem Juden bin ich ein Jude, dem Griechen bin ich ein Grieche, dem Heide bin ich ein Heide. Wenn jemand unter dem Gesetz ist, dann bin ich für sie auch unter dem Gesetz, aber ich bin nicht wirklich unter dem Gesetz, sondern in Christus. Also Paulus war da, um Menschen zu erreichen. Und ich würde das heute auch so machen, wenn ich einen Brief schreiben sollte an die Gemeinde in Saudi-Arabien, wo Frauen so Kopfbedeckungen tragen. Wenn ich jetzt heute einen Brief schreiben müsste und die Umstände wären, wenn sie zum Glauben kommen und sie würden dann die Kopfbedeckung wegnehmen, dann würde ich zu ihnen schreiben, hey, Leute, behaltet die Kopfbedeckung. Ich weiß, es provoziert Leute, aber Paulus sagt, Ich stelle eine Frage. Sollen wir den Sabbat halten? Sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen? Sollen wir eine Kopfbedeckung haben? Alle diese Dinge, Paulus adressiert diese Probleme, diese Fragen. Aber wenn das eine Regel wäre, für jede Gemeinde in der ganzen Welt, Wie könnten wir das wissen? Denn die anderen Gemeinden hatten Paulus' Briefe ja nicht, sondern nur die Gemeinde in Korinth. Die anderen Gemeinden hatten die ersten 1000 Jahre diese Briefe nicht. Paulus ist an viele Orte gegangen und Petrus und Johannes mit dem Evangelium sind sie über die ganze Welt gelaufen, aber sie hatten nicht Paulus' Briefe dabei. Ich weiß, Leute, das ist herausfordernd. Aber was hatten sie? Sie hatten den Heiligen Geist, der die Leute überführte von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist, der die Leute die Wahrheit lehrte. Ich habe viele Leute getroffen, wie mich selbst, die kein gutes Verständnis der Bibel hatten, aber als sie zum Glauben kamen, hörten sie das Evangelium, wurden getauft, empfingen den Heiligen Geist. Dann fing der Heilige Geist ihnen an, die Wahrheit zu zeigen. Und sie haben direkt aufgehört zu lügen, zu betrügen, in Sünde zu leben. Der Heilige Geist hat sie überzeugt, dass sie vergeben müssen. Er hat sie überzeugt, dass sie Sachen zurückgeben müssen, die sie geklaut haben, dass sie für die Familie da sein sollten, für die Kinder. Der Heilige Geist hat sie von vielen Dingen überzeugt. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der neu im Glauben war, wo der Heilige Geist sie plötzlich überzeugt hat, dass sie jetzt ihren Kopf bedecken müssen oder dass sie jetzt am Samstag nicht mehr Auto fahren dürfen. Das habe ich noch nie erlebt. Oder dass ich jetzt in der Gemeinde still sein sollte, weil ich eine Frau bin. Das habe ich noch nie von jemandem gehört, der wirklich von Neuem geboren worden ist, dass der Heilige Geist ihm das gezeigt hätte. Nie. Ich traf nur Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, weil sie die Bibel nicht verstanden haben, denn dann nehmen sie diese Dinge aus dem Zusammenhang und denken, das gilt für alle Gemeinden. Da treffe ich das. Aber da waren die Leute noch nicht wirklich wiedergeboren. Und denkt dran, die erste Gemeinde hatte keine volle Bibel. Ich weiß, es ist herausfordernd, aber ich möchte euch sagen, da ist eine Freiheit hier, um zu verstehen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir die Kultur verstehen, und natürlich ist die Bibel für uns und wir können davon lernen. Und da sind Sachen, die Paulus schreibt, die wichtig sind, aber es geht nicht um den Buchstaben, es ist das Herz dahinter, hinter den Buchstaben. Und die Pharisäer waren sehr gut darin, die äußerlichen Dinge anzuschauen. Ich war kürzlich erst in Israel und da trafen wir die Pharisäer, die da an der Klagemauer waren, und ich habe hier so ein Bild. Und was du hier siehst, sie haben hier diese Gebetsriemen am Arm und so eine kleine Box drin. Und hier oben am Kopf haben sie auch so eine kleine Box. Und in der kleinen Box und in der kleinen Box am Kopf und am Arm, am Herz, da haben sie das Wort Gottes drin. Sie haben das ganz, ganz klein geschrieben und da reingetan. Warum? Weil die Bibel sagt, wir sollen das Wort in unserem Kopf und an unserem Herz halten. Aber wenn die Bibel sagt, denkt über das Wort Gottes nach, Tag und Nacht in deinem Herz und deinem Kopf, heißt das, dass wir das ganz klein auf einen kleinen Brief in so eine Box tun sollen und an unseren Kopf binden oder in die Nähe unseres Herzens? Ist das, was Gott meinte? Nein. Es ist nicht das Äußerliche. Wir müssen verstehen, was dahinter steht. Und da machen die Leute manchmal Fehler. Also ich werde da noch später mehr drüber sagen, über den Sabbat und Frauen und Dienst. Aber hör auf den Geist dahinter. Ihr müsst verstehen, dass die Bibel ein Buch ist, die in verschiedenen Menschen gerichtet ist, in verschiedenen Situationen. Mein guter Freund David Pawson, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Aufschlüsseln der Bibel. Und das ist immer die Geschichte in diesem Buch zu jedem Buch der Bibel, dass wir den Hintergrund wissen. Und wir müssen also verstehen, dass die Bibel ein lebendiges Buch ist, auf so eine Art, dass da Leute drin sind, die wachsen und Fehler machen. Wir müssen auch eine gewisse Reihenfolge da drin verstehen. Wir sehen das Neue Testament, wir haben die vier Evangelien, dann die Apostelgeschichte, dann die Briefe und dann nachher die Offenbarung. Warum das so zusammengestellt ist hier, ist nicht, weil es so in der Reihenfolge geschrieben wurde. Erst das längste und dann die kürzesten. Ein Kapitel nur bei Philemon. Also die Bibel wurde so zusammengesetzt, aber Paulus ist auch ein Mensch gewesen, der am Wachsen gewesen ist. Also versucht die Bibel im Zusammenhang zu lesen. Hier sehen wir Paulus' Brief, wo er mit anfängt. Der zweite ist 2. Timotheus. Aber was ich sagen möchte, lies das Buch im Zusammenhang. Also Beispiel. Apostelgeschichte 8. Philippus kam nach Samaria, er predigte das Evangelium, die Leute taten Buße, empfingen den Heiligen Geist, wurden getauft. Aber er hat ihnen nicht die Hände aufgelegt. Erst als die Apostel kamen, haben sie den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt kommen die Leute und sagen, guck, der Heilige Geist kann nur durch die Hände der Apostel übertragen werden. Denn wir haben hier den Beweis in Apostelgeschichte 8. Er kann also nur durch Handauflegen übertragen werden. Das stimmt nicht. Das ist kein Beweis. Warum hat Philippus nicht die Hände aufgelegt? Ich weiß es nicht. Machst du das? Warum machst du es nicht? Und nur weil ich es tue, heißt nicht, weil ich ein Apostel bin, sondern weil ich gelernt habe, es zu tun. Philippus war auch neu da drin und er war in Jerusalem am Helfen und wegen der Verfolgung musste er plötzlich weg. Und er wusste vielleicht das noch nicht. Also wir sehen, dass sie auch am Lernen waren, die Jünger. Frühe Gemeinde dauerte 11 Jahre, bevor sie verstanden haben, dass das Evangelium auch für die Heiden da war, als Petrus zum Haus des Cornelius kam. In diesen ersten 11 Jahren hatten sie auch noch so eine Brille auf, die Jünger. Sie dachten, das Evangelium sei nur für die Juden. Aber es war tatsächlich auch für die Heiden. Und wir bauen so oft Theologie daraus, aber es ist nicht richtig. Also jemand sagt vielleicht, ist es Gottes Wille, dass Menschen geheilt werden? Nein, weil in der einen Geschichte musste Paulus jemanden krank zurücklassen. Hey, wir können doch nicht dieses Beispiel nehmen und daraus eine Lehre aufbauen, weil jemand krank von Paulus zurückgelassen wurde. Später lesen wir, in Malta hat er alle geheilt, die zu ihm kamen. Aber warum brauchen Leute nicht dieses Beispiel? Paulus war nicht Jesus. Wir sollten Paulus imitieren, wie er Jesus imitiert hat. Aber es gab Bereiche, wo Paulus am Lernen war, und das sind Bereiche, wo ich lerne und wo wir alle lernen. Und das mag ich mit diesem Buch. Dieses Buch ist ein wirkliches Buch über echte Leute in echten Orten. Und es gibt uns einen Geschmack davon, von dem Leben. Und die Bibel ist nicht dafür gedacht, jedes Detail rauszunehmen und dann, dass wir überlegen, warum hat er dies gesagt und warum hat er das gesagt und wir nehmen so diese Mücke raus und warum hat Paul das zu diesen Leuten gesagt und dann machen wir daraus irgendwie eine Theologie aufgrund eines Verses. Das ist falsch. Die Bibel ist nicht so gedacht, so eine Box, sondern sie ist dazu gedacht, uns ein großes Bild zu geben. Des echten Lebens. Ich habe hier einige Schriftstellen. Die Bibel sagt, es ist die Summe des Wortes Gottes. Wir lesen das im Psalm 119. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und dann ist da ein Prinzip, das die Bibel immer wieder erwähnt. Jedes Wort soll bestätigt werden durch das Zeugnis von 2 oder 3 Zeugen. Und ich glaube, da ist eine Wahrheit dahinter. Die Summe des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Und jedes Wort soll durch 2 oder 3 Zeugen bestätigt werden. Wir können nicht einfach eine Stelle, vor allen Dingen nicht aus dem Zusammenhang nehmen und eine große Theologie darauf aufbauen. Wir müssen 2 oder 3 Zeugen haben und verstehen, dass wir immer das große Bild anschauen müssen. Denn das ist wirklich hier, 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingehaucht und ist nützlich zur Lehre, um den Leuten zu zeigen, was richtig oder falsch ist. Es ist nützlich zur Zurechtweisung, zur Erziehung und die, auf die richtige Art und Weise zu leben. Und das ist einiges von dem, was wir in der Bibel lesen, und das ist wirklich erstaunlich. Also, ich mache jetzt weiter, und das wird euch jetzt wirklich herausfordern. Es gibt ein großes Problem mit dieser Bibel hier. Ich glaube, einige Dinge, die hier drin stehen, sind nicht von Gott. Ich glaube sogar, dass einige Dinge, die passiert sind, das Wort zerstört haben. Und das sind Kapitel und Verse. Als Paulus zum Beispiel den Römerbrief geschrieben hat, hat er sich nicht hingesetzt an die Gemeinde in Rom, Kapitel 1, Vers 2, Vers 3, Vers 4. Vers 5. Und dann kommt er zu Kapitel 2. Von Anfang an war die Bibel, vor allen Dingen die Briefe jetzt, einfach ein Brief von einer Person an andere Personen. Und wir haben die Bibel auf eine Art zerstört, weil wir Kapitel und Verse draus gemacht haben. Und wir lesen jetzt die Bibel auf eine Art und Weise, wie wir sie nie lesen sollten. Wenn wir nämlich Kapitel und Verse nehmen, wenn wir das anschauen, im 13. Jahrhundert wurden die Kapitel hinzugefügt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wir haben keine Zeit dazu. Aber es waren Leute, die machten Kapitel draus. Jetzt haben wir 1189 Kapitel in der Bibel. Ein paar hundert Jahre später kriegten wir die ersten Verse in der Bibel. Und das war das erste Mal 1551 der Fall, im 16. Jahrhundert. Und jetzt hat es insgesamt 31.103 Verse in der Bibel. Ich möchte sagen, oder ich würde sagen, Gott hat nicht beabsichtigt, oder sagen wir so, wenn Gott gedacht hätte, dass wir am besten Kapitel und Verse hätten, warum hat er das nicht von Anfang an gemacht? Aber aufgrund von Kapiteln und Versen haben wir ganz viel verändert. Ich gebrauche natürlich jetzt auch Kapitel und Verse. Aber macht das nicht aus dem Zusammenhang heraus, sondern im Zusammenhang. Aber wegen Kapiteln und Versen haben wir heute so eine Copy-Paste-Christentum, und wir finden den Vers, die uns passen, und dann kopieren wir es, und das ist dann unser Leben. Dann nehmen wir hier noch einen Vers raus und hier noch einen Vers raus und kopieren das in unser Leben. Und wir können jetzt so alles von der Bibel erklären. Aber die Bibel, die Idee war nicht dieses Herausnehmen, sondern es waren Briefe, die hin und her geschickt wurden an verschiedene Leute. Und es war unterschiedlich, je nachdem, welcher Situation die Leute waren, wurden die Briefe hingeschrieben. Also jetzt nehmen wir hier einen Vers da heute und hier einen Vers da und wir tun sie zusammen. Und jetzt haben wir ein völlig anderes Bild von Gott, was Gott eigentlich beabsichtigt hat. Und heute, wenn wir uns diese Gemeinden anschauen, die katholische Gemeinde hat 1,2 Billionen, die evangelische 80 Millionen, Baptisten 100 Millionen. Wenn wir uns diese anschauen, diese Gemeinden, Denominationen, dann haben sie alle Bibelschüler, Universitäten, echt schlaue, intelligente Leute, die Hebräisch können, und trotzdem kommen sie nicht zur gleichen Lehre, sondern sie lehren ganz, ganz unterschiedliche Lehre. Warum? Weil wir alle unsere Lieblingslehren haben, unsere Lieblingsverse haben. Und wenn jetzt die Leute aus diesen Universitäten herauskommen, haben sie alle so die gleichen Brillen auf. Denn sie sind die gleichen Dinge gelehrt worden. Wenn ich Leute treffe, die auf einer Universität waren oder auf einer Bibelschule, dann mache ich manchmal so ein bisschen Witz mit dem und dann sage ich ihnen, hey, sag mir, wo du studiert hast und ich sag dir, was du glaubst. Es ist echt so. Sie kommen raus, sie gehen rein, sie kriegen verschiedene Verse und kommen sie raus und haben eine Brille auf. Eine theologische Brille. Und wir müssen aufhören, das zu tun. Wir müssen aufhören, einzelne Verse rauszusuchen und den ganzen Zusammenhang sehen, das Herz Gottes dahinter. Also, ihr kennt alle Johannes 3,16. Ja, hier, wer kennt's? Hände hoch, okay. Was liest denn du aber in Johannes 3,14? Oder Johannes 3,36? Was ist denn mit dem Zorn Gottes? Also es gibt so viele Dinge, wo wir ein falsches Bild von Gott erhalten. Also, Beispiel. Die Leute denken, also es gibt Leute hier heute, die predigen über die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, jeden Sonntag. Die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Hypergrace. Und die Leute, die da zuhören, die hören nur Liebe, Liebe, Gnade, Gnade. Und das machen die jeden Sonntag. Warum? Weil wir uns verschiedene Verse aus der Bibel raussuchen, die uns in den Kram passen. Und dann können wir das sagen, was wir sagen wollen. Die erste Gemeinde konnte das nicht, denn sie hatten nicht Kapitel und Verse. Sie haben es anders gemacht. Aber dann gibt es auch Leute auf dieser Seite, die reden von der Furcht Gottes, der Heiligkeit Gottes, der Zorn Gottes, der Heiligkeit Gottes, jeden Tag, jeden Sonntag, jedes Jahr dasselbe. Und Gott ist furchterregend und da gibt es keine Balance. Warum ist das so? Weil die Leute die Bibel nicht im Zusammenhang lesen. Brief für Brief. Ich habe einen Freund, der hat über die Natur Gottes etwas gesagt oder gemacht. Er hat so Prozente draus gemacht. Also hier hat er ein Kreisdiagramm gemacht. Und hier sieht man die Natur Gottes. Es ist sehr interessant. Also wir haben hier, Gott ist heilig, 15%. Gott ist treu, 11%. Gott als Richter, 17%. Gott als kraftvoll, 18%. Gott als Gerechtigkeit, 16, 17. Und Gott als Richter, 14. Und Gott als Liebe, 8. Und das ist sehr interessant, denn ich denke, wenn wir heute auch Leuten das auftragen würden und sie sollten so ein Diagramm machen, dann würden sie sagen, 80% Gott ist Liebe. Und dann gibt es auch Leute, die sagen würden, 1% Gott ist Liebe. Und ich glaube, wir müssen die Bibel zu dem einfachen Mann zurückbringen. Und dann gibt es Leute, die sagen, nein, es ist gefährlich, die Bibel selber zu lesen, wir brauchen Bibellehrer. Ja, aber diese Bibellehrer, die kommen alle von irgendwelchen Universitäten, wo sie das, was sie jetzt predigen, gelernt haben. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns lehrt. Der kann uns lehren. Und das ist das Erstaunliche. Wenn Leute wirklich von Neuem geboren sind und den Heiligen Geist haben, dann können sie die Bibel lesen und der Heilige Geist lehrt sie. Die, die mehr von der Liebe Gottes erfahren müssen, können das durchs Bibellesen und den Heiligen Geist erfahren. Leute, die mehr von der Furcht Gottes erfahren müssen, können es auch in der Bibel erfahren. Aber was wir machen, wir gehen auf YouTube und dann finden wir eine Predigt, die wir gerne hören möchten. Und dann werden wir auf die eine Art und Weise gefüttert, aber auf die andere Art und Weise verkümmern wir. Was ich in der Pionierschule versuche, mit den 20 Lektionen und einen großen Pinsel zu nehmen und ein großes Bild zu malen. Ja, ich benutze selber Kapitel und Verse, aber ich möchte euch das große Bild zeigen. dabei, sodass ihr ihm gehorcht. Aber ich werde provoziert, denn was sehe ich? Ich sehe Leute, die lieben die Lehre über die Apostelgeschichte und Heilung und Kickstarting und Dämonen austreiben, aber wir wollen nicht über die Furcht Gottes sprechen oder die Heiligkeit Gottes. Und wir wollen nicht davon hören, über den Bund. Nein, da wollen wir nicht zuhören. Wir wollen die anderen Lehren hören. Und da wurde ich ein bisschen traurig. Warum? Hey, warum? Lass uns doch alles anschauen. Was denkst du, was Gott darüber denkt, wenn wir hier so rauspicken, das, was uns gefällt? Also, schaut euch bitte alle Lektionen der Pionierschule an und die ganze Bibel und lest die ganze Bibel von einem Ende zum anderen. Und ich möchte das wieder und wieder sagen. Bevor ihr ein Buch in der Bibel lest, schaut euch an, wer hat das Buch geschrieben und an wen wurde es geschrieben. Denn dann kann Gott wirklich zu dir sprechen und du kannst das Wort auf die richtige Art und Weise verstehen. Und da findet ihr die gesunde Lehre. Ich weiß, dass ich mich hier wiederhole, mach dies, lies alles, mach das, aber es ist wirklich wichtig. Wenn wir das richtige Bild von Gott haben wollen und den einzigen wahren Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir es wirklich alles erkennen. Und es reicht nicht, nur einen einzigen Aspekt Gottes anzuschauen. Und du denkst nur, Gott ist Liebe, 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 Liebe. Oder du fokussierst dich nur auf die Gerechtigkeit Gottes und dann denkst du, nur das ist Gott. Nein, wir müssen wirklich gesunde Lehre haben. Also wir brauchen das volle Bild. Also ich sage immer wieder dasselbe, damit ihr es wirklich versteht. Und ich mache jetzt Schluss. Und das nächste Mal sprechen wir so viel mehr noch über Kapitel und Verse und ihr werdet Beispiele sehen davon, wie einige der Lehren, die wir heute haben, falsch sind. Und wir werden uns die Kindertaufe anschauen und das Übergabegebet und Zehnten geben. Ich weiß, es ist gefährlich, darüber zu sprechen. Und wir werden uns auch das Zungenreden anschauen. Und darüber werden wir nächstes Mal sprechen. Und wir schauen uns an, was die Leute sagen. Und wir müssen es wirklich im Zusammenhang anschauen. Also ich hoffe, ihr seid bereit fürs nächste Mal, wenn ich weitermachen werde und euch noch mehr Details da zeigen werde. Bis dahin, versucht das zu machen, was ich sage. Nehmt das Buch und lest es, Buch für Buch. Und wenn ihr nicht von neuem geboren seid, dann sucht jemand. Und wenn ihr gekickstartet werden wollt, dann sucht auch jemand auf unserer Weltkarte, kontaktiert die Leute und macht das, was Jesus gesagt hat. Und ich glaube, das ist, was wir wollen. Wir wollen nicht besonders viel trockene Theologie, sondern wir wollen gesunde Leben. Wir wollen das Leben. Wir wollen Jesus wirklich in unserem Leben sehen. Und ich möchte aufhören mit einem Video, den Marius für uns gemacht hat. Und er hat diesen Video zusammengeschnitten, so 3 Minuten, wo ihr seht, wie eine Frau freigesetzt wird, wo sie ohne Stock läuft. Und ich mag dieses Video. Und hier seht ihr, wie Bibelstellen zusammenkommen aus Römer 8. Und ihr seht, die Bibel ist nicht etwas, was vor 2000 Jahren in Israel passiert ist, sondern was heute gilt. Und das ist nicht nur mit Heilung, sondern mit dem ganzen Wort Gottes. Also ich hoffe, ihr habt hier was draus. Denn wir brauchen eine Reformation in der Kirche, auch wenn es darum geht, wie wir die Bibel lesen. Teilt dieses Video. Und wenn ihr Fragen habt, Dann schreibt mir das, sobald ihr das Video gesehen habt, schreibt es, und nächste Woche werde ich dieses Teaching hier fertig machen und dann werde ich einige eurer Fragen versuchen zu beantworten. Gott segne euch und schaut euch das Video an. Ciao, ciao. Komm raus, im Namen Jesu, ich werde nicht gehen, sei still, komm raus. Komm raus! Böse Geister kamen raus aus vielen Leuten mit einem lauten Schrei. Komm raus! Verlass sie. Komm. Und viele von denen, die gelähmt waren, wurden geheilt. Versuch zu laufen. Wie ist es jetzt? Und da war eine große Freude in der Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, was gerade dort passiert ist. Da kam eine Frau mit einem Stock und sie hatte einen Dämon und sie fiel auf den Boden. Und der Dämon hat sich manifestiert und hat geschrien, sie gehört mir. Ich lass nicht los, ich lass nicht los. Und wir haben gebetet und der Dämon hat gesagt, du bist stark, du bist stark. Und dann am Schluss musste er gehen. Und sie konnte ohne Krücken laufen. Verlass sie jetzt im Namen Jesu. Komm raus im Namen Jesu. Raus. Heilung im Namen Jesu. Heilung. Heilung. Hey, schau mich an. Stopp. Schau mich an. Schau mich an. Was brauchst du? Mein Bein. Was ist mit deinem Bein falsch? Ich weiß nicht. Seit 2 Monaten kann ich nicht mehr laufen. Sie sagen, ich muss mich operieren lassen. Mach deine Augen zu. Entspann dich. Bete mir nach, Gott. Ich komme zu dir. Ich tue Buße. Und ich bitte dich. Mach mich frei. Heil meinen Körper. Komm mit deinem Heiligen Geist. Komm raus, im Namen Jesu, Satan, verlass sie. Jede Lüge, raus. Ich werde nicht gehen. Sei still, komm raus. Komm raus, im Namen Jesu. Sei still und komm raus. Sei still und komm raus, im Namen Jesu. Komm raus. Sei still. Ich gehe, ja. Komm raus. Versuch zu laufen, wie ist es jetzt? Und als sie das hörten, wurden sie getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Stirb mit Jesus und steh wieder auf mit Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie gelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie sprachen in Zungen und prophezeiten. Danke, Jesus.